Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Mitarbeiter binden, ihnen etwas Gutes tun, eine wichtige Retention-Maßnahme, wie es ja auf Neudeutsch heißt, also Maßnahme zur Mitarbeiterbindung, ist die betriebliche Altersvorsorge, BAV. Und hierüber haben wir schon einiges besprochen und geschrieben. Heute geht es da um einen speziellen Aspekt, der für den Mittelstand wahnsinnig spannend wird gerade, nämlich welche Möglichkeiten gibt es da? Und es gibt einen versicherungsfreien BAV-Durchführungsweg. Der nennt sich pauschaldotierte Unterstützungskasse und den gibt es seit 150 Jahren, wahrlich nichts Neues, aber man hat ihn bisher eher in der Großindustrie verortet. Er wächst seit einiger Zeit aber auch ziemlich schnell im Mittelstand, also bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Woran das liegt, was die Vorteile sind, und da gibt es einige, darüber spreche ich jetzt mit Manfred Bayer. Er ist der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes Pauschaldotierte Unterstützungskassen. Herzlich willkommen, Herr Bayer. Hallo.
Ja, guten Tag.
Also die PDUK, die Pauschaldotierte Unterstützungskasse, gibt es an sich schon sehr, sehr lange. Ist sozusagen, ich glaube, auch die älteste Form der betrieblichen Altersvorsorge, aber kommt eher aus der Großindustrie. Habe ich das richtig zusammengefasst, die Geschichte?
Es kommt eher aus der Großindustrie, so Zeiten, gute Hoffnungsgüte, Mondanbereich und so weiter, die einfach die Arbeiter versorgen wollten und da einfach Versorgungssysteme aus dem Unternehmen heraus, aus der sozialen Verantwortlichkeit eingerichtet hat. Das ist nicht die jetzige Form, sondern die hat sich natürlich steuerlich durch verschiedene Sachen im Laufe der Zeit gewandelt und verändert, aber sie war primär in Großindustrie und große Unternehmen.
Und Ihre Besonderheit ist, es ist ein versicherungsfreier Durchführungsweg für die betriebliche Altersvorsorge, die BAV. Wie funktioniert das ohne Versicherung?
Wie funktioniert es ohne Versicherung? Also der Kern einer betrieblichen Altersvorsorge ist ja, dass der Arbeitgeber, so ist sie auch definiert, dem Arbeitnehmer eine Zusage macht. Dass er sagt, okay, ich gebe dir 100 Euro pro Monat oder du wandelst 100 Euro von deinem Gehalt um und dann bekommst du zum Schluss eine Summe X. Im Versicherungsbereich rechnet die Versicherung das aus. Was kommt da raus? Im unternehmerischen Bereich ohne Versicherung rechnet es eben der Unternehmer aus. Das ist das Grundprinzip. Das ist auch gleich. Der Unterschied ist nur eins, dass im einen Fall der Arbeitgeber sagt, ja, du wandelst 100 Euro um oder ich gebe dir 100 Euro jedes Monat und da kommt dann nach so und so vielen Jahren 30.000 Euro heraus. Das ist in beiden Fällen gleich. Bloß im einen Fall überweist er halt die 30.000 an eine Versicherungsgesellschaft und im anderen Fall lässt er die 30.000 Euro im Unternehmen. Das ist der Unterschied.
Er belässt sie im Unternehmen und arbeitet dort damit. Also was tut da der Arbeitgeber mit diesem Geld idealerweise oder üblicherweise?
Ja, üblich gibt es da mit Sicherheit nicht. Jedes Unternehmen ist anders aufgestellt. Das Schlaueste und die beste Anlage ist natürlich, wenn ich meinen Kontokorrentkredit langsam zurückzahle oder minimiere, weil dann habe ich nochmal die höchste garantierte Verzinsung von 7, 8, 9, 10%, was Unternehmen hier einfach zahlen. Andere gehen her und legen es am Kapitalmarkt an, irgendwo breit gestreut. Andere legen es im Vorratsvermögen an, die sagen, wir kaufen damit Aluminium, mehr Rendite, als das Aluminium jährlich, täglich teurer wird oder was anderes auch, können wir gar nicht haben. Jeder ist da anders und es gibt eigentlich zwei Typen von Unternehmen. Die einen brauchen das Geld und können da wirklich mitarbeiten und die anderen, die sparen es ja schon mal an und haben eine Liquiditätsreserve, auf die sie auch jederzeit zurückgreifen können. Ist ja auch ein unwahrscheinlicher unternehmerischer Vorteil, auf Liquidität zurückzugreifen können in einem Notfall.
Ja, und das gerade in diesen Krisenzeiten, ne? Also sonst hat man mit Pensionslasten, der Staat ja auch mit seinen ganzen Beamten, ja eher so ein Damoklesschwert die ganze Zeit über dem Kopf. Und hier hilft es ihm jetzt natürlich in diesem etwas doch drittes Rezessionsjahr jetzt. Was habe ich heute Morgen geschrieben? Der dritte fiese Sommer, der dritte Krisensommer im Mittelstand hintereinander. Da ist das vielleicht ja auch nicht das Allerunpraktischste, oder?
Nein, also es hat schon viele Unternehmen gerettet, viele Unternehmen geholfen, die dann von der Bank eine Schwierigkeit bekommen haben, hier Geld einfach genommen haben und gesagt, das zahle ich die nächsten 3, 4 Jahre oder nächsten, keine Ahnung, 50 Monate, 3.000 Euro weiß wieder in meinen Spartopf zurück oder wie auch immer. Es ist einfach eine Liquiditätsreserve, die nutzen kann in verschiedenen Situationen. Und wir merken es auch, wir haben ja auch Unternehmen, von denen wir wissen, dass die Pauschal- und die Unterstützungskasse eingerichtet haben, die aus dem freiberuflichen Bereich kommen, Steuerberater und so weiter. Das sind ja nicht gerade die Unternehmen, die durch Finanzengpässe bekannt sind. Aber die haben auch die Situation, irgendein Nachbarsteuerberater verkauft sein Unternehmen für 1 Million. Ja, er kriegt wesentlich leichter 500.000 von der Bank, wenn er 500.000 selbst aus seinem Topf nehmen kann, dann entsprechend schnell wieder zurückzahlt, als wenn er zur Bank geht und sagt, ich brauche 1 Million. Das sind halt alles Vorteile, wo, ja, im Fall, wo ich es brauche, einfach unwahrscheinlichen Wert haben kann.
Unterstützungskassen gelten als soziale Einrichtungen und jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, hört es jetzt schon klimpern, worauf ich hinaus will, nämlich dass der Steuerberater sich freut, oder?
Ja, der Steuerberater sich freut, soziale Einrichtung heißt, es ist eigentlich ein steuerfreies Konstrukt. Also alles, was in der Unterstützungskasse passiert, ist steuerfrei. Und das ist natürlich eine Möglichkeit zu einem steuerfreien Vermögensaufbau in der Unterstützungskasse. Und ja, der Steuerberater, wenn er die Unterstützungskasse selbst führt, wobei das schon wirklich eine Spezialtätigkeit ist, ist damit kaum berührt oder kaum belastet. Er kriegt von der Unterstützungskasse jährlich eine Buchung, die ausgerechnet ist steuerlich. Du kannst so und so viel Euro einzahlen und du musst diese oder jene Buchung machen und dann ist das Ganze auch erledigt. Und ansonsten wäre das Jahresbuch der Steuerberater einfach, dass der Mitarbeiter statt 3.000 Euro nur mehr 2.900 Bruttogehalt hat und 100 Euro sind erstmal beim Unternehmen geblieben.
Sie haben, oder wir haben jetzt einiges schon gesprochen über die Vorteile für die Arbeitgeber. Wie sieht es bei den Beschäftigten aus? Wann freuen die sich über das Angebot, das ihr Arbeitgeber ihnen macht, die BAV über den Weg pauschaldotierte Unterstützungskasse umzusetzen? Was haben die davon?
Also der Vorteil für die Arbeitnehmer ist ja eigentlich fast größer als für einen Arbeitgeber. Der hat natürlich auch einen riesigen Vorteil. Aber wenn ich mal für einen Arbeitnehmer ist einfach die Rentierlichkeit. Man muss sagen, wenn ich 100 Euro nehme von meinem Gehalt oder 100 Euro, das mir der Arbeitgeber gibt, dann bleibt im Versicherungsbereich ja erstmal von den ersten 100 Euro gerade mal so gute 50%, 50 Euro im Spartopf. Ein großer Teil geht ja einfach durch Kosten weg. Hier, wenn der Mitarbeiter 100 Euro nimmt, sind 100 Euro im Spartopf. Das ist schon mal ein gewaltiger Vorteil, das Anfang schon mal. Der zweite Punkt ist, dass der Arbeitgeber natürlich eine Verzinsung zusagt und die ist natürlich größer als die 0, ein bisschen was, was die Versicherungen derzeit garantieren müssen. Die liegt halt bei 1,5, 1,7, 1,75, teilweise sogar 2%, was der Arbeitgeber garantiert oder zusagt, weil er einfach sagt, okay, für 1,5 oder 1,75% kann ich mir sonst auch kein Geld beschaffen und meine Mitarbeiter sind hoch zufrieden. Das ist eigentlich der zweite Vorteil, die Verzinsung. Und das Entscheidende ist, dass die Arbeitgeber, und das ist das, was man weitflächig sieht, zu höheren Arbeitgeberzuschüssen bereit sind. Also der Arbeitgeber sagt, ich gebe nicht nur 15% drauf, für die er in der Direktversicherung Pensionskasse Pensionsfonds verpflichtet ist. Hier ist er zu gar nichts verpflichtet. Das hat der Gesetzgeber nicht vorgesehen. Klammer auf, weil es eigentlich auch nicht braucht oder nicht notwendig ist. Klammer zu. Hier hat er gar nichts vorgesehen, aber der Arbeitgeber gibt freiwillig in der Regel 30, 40, 50 und manchmal sogar mehr Prozent drauf. Manchmal macht er das abhängig von der Betriebszugehörigkeit, die 10 Jahre dabei sind, die kriegen 30%, die länger als 10 Jahre dabei sind, bekommen 50% und die länger als 20 Jahre dabei sind, 70% zum Beispiel. Und da ist natürlich eine wesentlich höhere Großzügigkeit gegeben aus Arbeitgebersicht als bei Versicherungen, ist dann der dritte ganz gewaltige Vorteil für die Arbeitnehmer. Und wenn ich hinten drauf schaue mit der Besteuerung, haben wir Besteuerungsmöglichkeiten nach der Ein-Fünftler-Regelung, die es halt bei Direktversicherungen und so weiter auch nicht gibt. Also das ist auch noch begünstigt. Aber selbst wenn wir das weglassen, was vorne ist, eigentlich an Rentierlichkeit von Mitarbeitern, kein Cent wird zu keinem Zeitpunkt gekürzt. Die Zinsen sind in der Regel höher und der Zuschuss ist in der Regel auch höher, weil es für den Arbeitgeber einfach leichter ist. Das sind die großen Vorteile.
Wie sieht es mit der Sicherheit aus? Also normalerweise ist man ja in der Pensionssicherungsverein, PSV abgekürzt, drin. Gilt das hier auch?
Ja, auch hier, auch das Ganze ist durch den Pensionssicherungsverein abgesichert. Die Absicherung ist ja Kraft Gesetzes, eigentlich ohne Zutun. Der Arbeitgeber muss natürlich eine Umlage zahlen, aber die ist auch keinen Cent mehr oder größer, als wenn ich das in die Unterstützungskasse eines großen Versicherers einzahle. Das ist der gleiche Umlagesatz, der gleiche Beitrag, da wird im Prinzip nichts unterschieden und von daher Mitarbeiter auch ab dem ersten Cent an die Absicherung.
Welche Nachteile gibt es denn, wenn ich das mal so fragen darf? Also es gibt ja vielleicht auch einen Grund, warum es irgendwie der älteste Durchführungsweg ist, 150 Jahre alt, aber solange eben in der Großindustrie war, ist es zu kompliziert für kleine und mittlere Unternehmen, das einzuführen? Oder warum hat das so lange gebraucht, bis es sich jetzt hier anfängt durchzusetzen?
Ja, da gibt es mit Sicherheit mehrere Gründe. Das eine ist einmal, so eine Unterstützungskasse zu verwalten, ist ein gewisser Aufwand. Und die Großindustrie hat natürlich ihre sowieso, ich will gar keinen Namen nennen, Unterstützungskasse gehabt und das andere die sowieso Unterstützungskasse und das dritte Großunternehmen die sowieso Unterstützungskasse. Und das kann sich ein Unternehmen, ein mittelständisches mit 50, mit 100, mit 200 Mitarbeitern ganz schwierig leisten, weil einfach Jahresabschlüsse, Steuererklärung, die aufwendig sind, die satzungsmäßigen Auflagen, die Verwaltung, Mitgliederversammlung, alles, was dran hängt, aufwendig ist. Aber wie gesagt, die letzten 30 Jahren ist man ja immer mehr dazu übergegangen, auch Gruppenunterstützungskassen zu gründen. Und dann sind in der Gruppenunterstützungskasse schnell mal 500.000, 2.000 Unternehmen drin, unterschiedliches Größe mit vierstelliger Mitarbeiterzahl, mit zweistelliger Mitarbeiterzahl, mit dreistelliger Mitarbeiterzahl. Und das macht es natürlich dann auch für die kleineren und mittleren Unternehmen überhaupt erstmal möglich. Das ist der eine Punkt. Und dann ist natürlich so, wenn man zurückschaut in den 90er Jahren noch, da haben halt Versicherungen mit 10% auf deutsche Staatsanleihen, da haben Versicherungen gewaltige Renditen gebracht. Das hat man gar nicht nachgerechnet, auch wenn es nachkostenlos 6, 7% waren, waren das tolle Renditen. Und jetzt ist der Spruch ja mehr, 80 ist das neue 100. Also gib mir 100 Euro und ich gebe dir garantiert in 20 Jahren 80 Euro zurück. Das ist auch eine komplett veränderte Situation. Und was aus der Branche zu beobachten ist, die großen Treiber sind die Mitarbeiterbindung, Fachkräftegewinnung, der Bereich und natürlich die Bankenunabhängigkeit, Liquidität, Aufbau von Liquiditätsreserven. Und das sind ja zwei zentrale Themen unserer Zeit, sowohl die Mitarbeiterbindung als auch die Mitarbeiterakquisition in den unterschiedlichsten Branchen, auch Branchen, die man sich teilweise gar nicht vorstellen kann, dass die Mitarbeiter Probleme haben. Und das andere ist Bankenunabhängigkeit. Das hat gerade durch Corona hat es wieder viele Unternehmen wachgerüttelt. Und das Thema, die Versicherungswirtschaft hat ihre Probleme. Das kann man in jeder Zeitung lesen. Das ist für die pauschalodierte Unterstützungskasse gar nicht so interessant, weil das Problem der einen, des anderen, das braucht sie nicht, weil einfach die Vorteile den Nutzen. Die Liquidität als ganz gewaltiger, den die Versicherung ja gar nicht hat, da ist die Liquidität definitiv unwiederbringlich weg. Das ist halt einmal ein gewaltiges betriebswirtschaftliches Plus. Und auch die Mitarbeiterbindung durch die Rentierlichkeit, dass sie einfach leicht ohne Zauberei für Mitarbeiter signifikant deutlich mehr erreichen kann. Das ist das andere, was einfach ein ganz großer Vorteil und in der Alleinstellung im Vergleich ist.
Nun müssen die Renditen aber auch erstmal erwirtschaftet werden. Wie sehen Sie das? Also schreckt das einige Unternehmer vielleicht auch ab?
Wenn ich als Arbeitgeber dem Mitarbeiter 1,5% zusage mit dem Geld, dann muss ich auch 1,5% erwirtschaften und muss mir auch zutrauen, langfristig 1,5% zu erwirtschaften. Und da gibt es zwei unterschiedliche Unternehmertypen. Die einen sagen, 1,5% total lächerlich mit meinem privaten Geld. Da mache ich eine breit gestreute Anlage, ETFs, Gold, was weiß ich was alles, Immobilien, dies und das, Photovoltaik, was auch immer, 6, 7% durchschnittlich, war immer drin. Die letzten 10, 20 Jahre 1,5% lächerlich. Und da gibt es zu denen, der sagt, oh, 1,5%. Das kriege ich ja nicht einmal beim Festgeld, kriege ich ja nur, ich weiß es derzeit gar nicht, 1% oder 0,9 oder was auch immer. Wie sollte man 1,5% schaffen? Und der Unternehmer ist dann auch nicht geeignet. Und der Unternehmer, der sagt, ja, 1,5% über die lange Zeit und mit dem Wissen, dass meine Schuld durch die Inflation immer weniger wird und gleichzeitig Sachwerte, in die ich das investiere und anlege, mein eigenes Unternehmen, immer mehr wird. Das ist super, super Geschichte. Für den ist das Richtige. Und ist für mich ist wirklich nur der einzige Punkt und der einzige Nachteil, dass ich sage, ich Traue mir zu, die Zinsen 1,5, 1,7, vielleicht dann im Break-Even-Zins 2,3% wirklich zu erwirtschaften, der hat natürlich gigantische Vorteile. Und der sich da nicht wohlfühlt, für den ist es dann eher nichts. Aber das ist wirklich der einzige Vorteil, Nachteil, den ich als Nachteil sehen würde.
Wenn wir jetzt tatsächlich Hörerinnen und Hörer überzeugt haben sollten, na, das haben wir mit Sicherheit oder Sie vor allen Dingen, wie kommen die denn dran? Also wie startet man sozusagen dieses Projekt PDUK, ich nenne das Kürzel nochmal, pauschaldotierte Unterstützungskasse, wende ich mich an einen Berater, mache ich eine Gruppensituation, wie Sie sie eben beschrieben haben, was sind die ersten Schritte?
Ja, der erste Schritt ist mit Sicherheit, sich einen Berater zu suchen, das sind im Internet genügend zu finden, sich da vielleicht auch mal ein, zwei oder drei anzuhören, wo man das beste Gefühl und das beste Vertrauen hat. Es ist immer unterschiedlich, wie ein Unternehmer den Steuerberater in sowas einbezieht. Es ist ein betriebsrechtliches Thema und nicht erst ein steuerliches, sicher auch ein steuerliches Thema, aber das nur in zweiter Linie, ist erstmal ein betriebsrechtliches Thema. Und ja, der Bundesverband hat einfach gewisse Qualitätsrichtlinien auch aufgestellt, wie so Beratung laufen sollte. Erstmal ausführliche Beratung im Vorfeld, bevor sie einen entscheidet. Ausführliche Berechnungen. Auch da sind Qualitätsrichtlinien aufgestellt, was in so Berechnung alles reingehört. Auch der Break-Even-Zins, dass ich sage, okay, ab wann rechnet sich das Ganze 0 auf 0 für mich? Ab wann muss ich keine Leistung erbringen? Ab wann muss ich praktisch keinen Zuschuss selbst tragen? Ab wann muss ich keine Kosten des Unterstützungskassenverwalters tragen? Welchen Zins muss ich praktisch mit der reinen Liquidität, die übrig bleibt, erwirtschaften? Und wenn ich zum Beispiel Mitarbeiter 1,5% Zins zusage und sage, du bekommst 50% Zuschuss und rechne das dann aus und sage, wir haben hier, sagen wir, 2,37% Break-Even-Zins, also bei 2,37% ist alles gedeckt. Leiste ich keinen Zuschuss. Den Zuschuss leiste ich natürlich, aber der Zuschuss wird durch den Zins auf das Geld vom Mitarbeiter erwirtschaftet. Da läuft es für mich ganze Break-Even 0 auf 0 raus. Dann kann ich sagen, ja, 2,37 kein Thema, weil im Konto Korrent zahle ich sowieso 8%. Oder ich sage, oh, 2,37%, alles was über 2 ist, ist ein Wahnsinn. Dann sagt man, rechne bitte nochmal neu und rechne nicht 50% Zuschuss, rechne nur 30% Zuschuss und dann kommt vielleicht raus 1,98% und dann sagt er, das ist prima, dann macht er das so. Der Bundesverband hat ja da auch so einen Rechner auf seine Seite, kann einer ein bisschen so rumrechnen, welcher Break-Even-Zins kommt raus, was bleibt mir übrig, wenn ich tatsächlich 4% erwirtschafte und solche Dinge.
Manfred Bayer, vielen, vielen Dank für all die Infos und Ihre Zeit.
Ja, herzlichen Dank.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt- und -mittelstand.de.